hast die Taschen ins Eck geschmissen, hast die unter der Eckbank verkrochen, unter dem Küchentisch, und da war mein kleines Atelier. Also da sind die First von meinem Papa runtergestanden, der ist oben gesessen und unten drin habe ich gemalt. Seine Lego-Technik-Fahrzeuge zerlegt, um an die Getriebe und so ranzukommen, und habe dann Lichtanlagen selber gebaut. Also ich habe tatsächlich mit 14 mit dem Malen schon erst Geld verdient. Dieser ganze Lifestyle, das spinnt halt wieder mit, und deswegen hat mich diese Pop-Art immer begeistert, aber ich habe es ja dann zu dieser Alpin-Pop-Art gemacht. Und das ist eigentlich unheimlich spannend. Das heißt, wenn halt das Wetter mal schlecht ist und man kann draußen im Sommer nichts machen, dann sitze ich im Atelier und mache Pop-Art. Und am nächsten Tag sitze ich am Gerüst und mache diese traditionelle Lüftelmalerei mit den alten Farbtechniken. Lüftelmalerei ist der Vorgänger von der Street Art. Es läuft Hand in Hand.
Servus, grüß dich und hock dich her zum Horgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Erlebnisse, über das, was sie tun, was sie antreibt und was sie mit der Region verbindet. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, erzählenswerte Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Bernhard Rieger aus Wallgau. Dieser Mensch ist eine Wundertüte. Bereits als kleines Kind eröffnete er sein erstes Atelier. Dies befand sich unter dem Küchentisch seiner Eltern und er legte damit den Grundstein für sein weiteres künstlerisches Schaffen. Denn Kunst begleitet ihn sein Leben lang. Sei es in den Anfängen, als er ganze Schulbänke mit Skizzen bemalte, oder mit einer eigenen Band, wo er hauptsächlich für das Bühnenbild verantwortlich war, bis hin zu seinem jetzigen Tun. Jetzt schafft er Kunst, die nennt sich Alpin Pop Art, Atala Art, Alpenterieur, oder er ist auch bekannt über die Landkreisgrenzen hinaus als Lüftelmaler oder als König Ludwig Darsteller. Und ganz nebenher ist er auch noch Bayernbotschafter. Freut euch auf ein super spannendes, interessantes Gespräch mit einem Menschen, der in seinem Leben unwahrscheinlich viel erlebt hat, was dem einen oder anderen vielleicht Mut macht oder einfach einen ganz anderen Blick auf unsere Region gibt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt, liebe Leidln, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, könnt's beim Horgarten hören.
Die Reise zum heutigen Gast im Horgarten, die glich schon nahezu einer Urlaubsfahrt. Es ging hinauf ins wunderschöne Isartal und hier oben lebt und wirkt ein Mensch, der im ersten Moment nicht so richtig zu greifen ist. Ist er Künstler? Ist er Handwerker? Ist er ein Missionar? Nein, kein Missionar, sondern ein Werbebotschafter für seine Heimat. Was er ist und was er hier tut, werden wir in den nächsten Minuten erfahren. Und zwar zu Gast ist im Horgarten Bernhard Rieger. Herzlich willkommen.
David, grüß dich. Danke, dass du da bist bei mir im Atelier im Wallgau. Und heute bei dem Traumtag wundert es mich echt, dass du nicht abgesagt hast, weil bei dem Wetter kann man auch was anderes machen. Aber ich freue mich irrsinnig, dass wir miteinander jetzt einen guten Ratsch haben.
Du, ich freue mich auf jeden Fall, weil irgendwie sind wir schon seit längerer Zeit so im Kontakt gewesen, ob was mal hinbringen. Und jetzt hat sich das so ergeben und ich freue mich auf das Gespräch. Und ich habe das Wochenende sehr sportlich verbracht, von daher ist heute mein körperlicher Regenerationstag und ich kann mich geistig voll und ganz auf das Gespräch konzentrieren.
Ja, mir geht es genauso. Ich war gestern auch noch steil unterwegs, weil man gedacht habe, der Montag, Regenerationstag, ist dann ideal, dass man ein bisschen runterkommt und noch kurz Gespräch dann hat.
Auf jeden Fall. Und also wir sitzen ja jetzt gerade im Büro. Dein Büro ist ja überhalb von deinem Atelier und von deiner Werkstatt und liegt ja auch wunderschön in Wallgau, darf ich das sagen, wo du wohnst, lebst, genau, und arbeitest. Sicher. In Wallgau hast einen wunderschönen Blick über die Wiesen, über die Buckelwiesen. Also das ist ja Kraftquelle und Inspirationsquelle.
Ja, und das ist natürlich, für mich ist das auch ein Basislager da. Also ich habe ja das, wie wir es vorher schon ein bisschen angesprochen haben, ich habe das wieder aufgeschlagen hier. Es ist wichtig, für mich ist immer wichtig gewesen, dass ich irgendwo Wurzeln habe und eine Basis von da aus, wo man wirken kann. Damit das Ganze, was man halt so anpackt und macht und tut, diese Vielseitigkeit auch wieder erden kann. Und das passiert bei mir da. Vielleicht spürt man das auch ein bisschen, wenn du reinkommen bist. Gut, du bist jetzt das erste Mal da, aber viele Leute kommen zu mir rein und sagen, man spürt einfach bei dir, dass da eine gewisse Ehrung da ist und einfach die Basis für mein Wirken einfach. Genau.
Also dein Atelier empfand ich als wie ein OP. Clean, sauber, alles ordentlich reingeräumt. Ich weiß nicht, ob du das heute gemacht hast, weil ich da bin.
Nein, sicherlich nicht.
Und dein Präsentationsraum, in dem du mich durchgeführt hast, wo die Herzen sind und so, also andere Artikel oder Produkte, über die wir noch zu sprechen kommen, das war sowas, wo ich gesagt hätte, hier darf ich mich am liebsten nie hocken, da darf ich Bier trinken und überhaupt nicht mehr rauskommen.
Und das gefällt mir natürlich, wenn sie das so gleich mitnimmt. Nein, also clean wie OP, das mag sein, also auch selbst das Schmutzatelier, wo ich mache, ist immer sauber. Das ist eine gewisse Disziplin, die habe ich seit Anfang an. Ich bin jetzt 20 Jahre eben selbstständig und das war mir immer klar, also wenn man im Kopf diese vielen Ideen und dieses Durcheinander, dass man das so den ganzen Tag über eigentlich her wird, dann muss der Alltag einfach geordnet sein. Also das ist mir schon wichtig. Es hat alles seinen Platz, es ist alles aufgeräumt, auch selbst hinten die Werkstatt, wo jetzt zeitgleich noch mein Bruder ja arbeitet und ein paar Sachen aus Altholz macht, also auch da ist immer aufgeräumt. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt ich mich vorbereite, wenn jemand kommt, sondern egal wer kommt, ich sage mal, es kann ja mal wirklich eine Größe kommen, die man nicht erwartet, dann ramme ich nicht extra auf, sondern es ist immer sauber beieinander und dann fühle ich mich auch wohl. Also ich brauche das schon, diese Ordnung.
Ja, also finde ich einen guten Ansatz. Bernhard, jetzt sind wir schon mittendrin und reden über Atelier und reden über Altholz und über Ausstellungsräume. Dass du Künstler bist, glaube ich, haben jetzt alle mitbekommen.
Deine. Ja, ich mache es ja schon lange nur bei uns jetzt.
Ja, ich meine auch unsere Hörer, dass die. Okay. du hast ja deine verschiedenen Ausrichtungen, ich muss mal ablesen, weil das merke ich mir alles gar nicht. Alpine Pop Art, Atala Art, Alpen Interieur, Ambiente, dann gibt es noch Lüftelmalerei und diese ganzen Themen.
Schlag vor, wo wir anfangen.
Wir fangen ganz einfach an. Es gibt ja viele, die in der Schule überlegen sich, ich werde Maurer, ich werde Zimmerer, ich mag auf die Bank oder ich mag zum Studium. Mhm. Wie war das bei dir? Hast du dir irgendwann überlegt, ich werde Künstler? Oder wo kommt das? Also hattest du vielleicht auch vom Elternhaus irgendwie so gewisse Einflüsse, die dich in die Richtung gebracht haben?
Also da muss man natürlich ganz, ganz früh anfangen, muss ich sagen. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass meine Eltern, speziell mein Papa, künstlerische Ader gehabt hat. Der hat, muss man dazu sagen, der war ein älteres Baujahr, wie der Familie gegründet hat und war noch mit 16 noch im Krieg. Also war die letzte Kriegsgeneration, hat er da ganz schön viel mitgemacht und hat aber dann im Anschluss, war die erste, glaube ich, Generation nach dem Krieg, die in der Schnittschule gelernt haben in Garmisch.
Ah, okay.
Also, wie soll ich sagen, das war der erste Jahrgang dann. Und der hatte mal Zeit, mein Papa, dass sie mit dem Radl nach Garmisch gefahren sind, Schnittschule. Also hat da die Lehre zum Schreiner und Holzbildhauer gemacht und war halt immer auch schon veranlagt künstlerisch. Der hat es aber später dann nicht ausleben können. Wir haben Landwirtschaft am Haus gehabt und dadurch war halt die Landwirtschaft und wie sie sagen, Geld verdienen wichtiger, als sie künstlerisch da auf Beine zu stellen, was er sicherlich gern gemacht hätte. Und hat aber dann den Wirtschaftsaufschwung ist er nachgegangen und hat verschiedene andere Arbeiten gemacht, bis er dann zum Forst gegangen ist und war dann Forstmeister, also hat bei uns in die Staatsforsten halt gearbeitet. Und durch das, dass wir selber eben Wald am Haus haben, war das naheliegend, dass er das Hobby mit dem Beruf verbinden kann, hat sich da ausgelebt. Und das war für mich als Burm und meinen Bruder auch, das war für uns als Kinder unheimlich spannend. Also dass dieses Thema auch auf der einen Seite Hobby und Beruf zusammenbringen. Und vor allem, was bei uns immer gelebt worden ist, von beiden Elternseiten als Kinder ganz klar schon, dass man aus nichts was machen kann. Also dieses Basteln und kreativ sein. Und wenn du mir jetzt fragst, wann bin ich draufgekommen, Künstler zu werden? Also ich glaube, ich bin heute noch nicht so weit, dass ich sage, ich bin Künstler. Aber ich habe mit 4 Jahren zu meinem Papa gesagt, ich möchte mal Lüftelmaler werden.
Ach, krass.
Ja, das ist wirklich krass. Und das kann man jetzt so reflektieren oder kann ich nachvollziehen. Da bin ich erst vor 10 Jahren draufgekommen und habe mir Gedanken gemacht, wie kommst du eigentlich drauf? Und das war eben, wir waren im Mittenwald, da kann ich mich heute noch erinnern, es war 1986 und da hat der Lüftelmaler Pfeffer an einem Haus was ausgebessert. Und wir sind im Auto gesessen, Mama ist derweil zum Einkaufen gegangen, glaube ich. Das war so Samstag, weiß ich nicht, so typische Einkaufsfahrt halt. Und ich bin mit Papa im Auto gewesen. Und wir haben den beobachtet und mein Papa hat mir erzählt von dem, dass er den kennt und was der jetzt macht. Und ich habe zu ihm gesagt, Papa, das mache ich auch einmal. das, glaube ich, war der Auslöser. Also, dass ich immer schon ein bisschen zeichnet habe und kreativ war, da war die Eltern klar. Aber da ging es los dann. Also im Kindergarten, meine Mama erzählt immer, du bist heim, du warst völlig unterfordert, hast die Taschen ins Eck geschmissen, hast die unter der Eckbank verkrochen, unter dem Küchentisch, und da war mein kleines Atelier. Also da sind die Füße von meinem Papa runtergestanden, der ist oben gesessen und da unten drin habe ich gemalt.
Okay.
Oder zeichnet. Mit so, und so ging das halt los, gell? Also so war irgendwie, das dauert, aber wenn wir müssen erst 30, 40 Jahre vergehen, dass man das wieder erkennt so und auch diese Erinnerungen raushält. Also da war zwischenzeitlich natürlich in meiner Sturm- und Drangzeit in der Jugend, da ist der Nipfi gewesen, dass man sagt, wo kommt das eigentlich her? Man hat es halt gemacht. Ja, und dann ging das los. Kindergarten schon immer auffälliger, gell? Also im Kindergarten immer schon zeichnet. Ich habe dann auf Papierrollen, die man von Druckereien geschenkt gekriegt hat, habe ich so endlos Bilder gemacht. Also ich habe immer weiter gemalt. Das waren keine abschließenden Arbeiten, sondern damals war das Thema Dinosaurier-Urlandschaften. Und da habe ich zwar uralte Bücher von meinem Papa, die hat er vom Flohmarkt, glaube ich. Und da habe ich Dinosaurier abgemalt. Und das war ein Bild, das hat man dann im Kindergarten aufgehängt, weiß ich noch, nach 2 Jahren. Das war 5 Meter lang. Und da waren sämtliche Dinosaurierarten, habe ich da abzeichnet. Also das Bild habe ich irgendwo noch im Speicher. Ich habe es letztes Mal extra gesucht. Ich wollte das eigentlich sagen, weil ich habe es nicht gefunden. Also so ging das los. Also es war schon wirklich mit junge Jahren.
Gell? Also Panoramabilder schon
gemalt. Panoramabilder, also so krass. So endlos Bilder, wo man immer wieder weitermalt, wieder aufrollt. Und da war das Thema Urzeit halt gerade in dem Alter. Also da hat mich das unheimlich interessiert, auch Urmenschen, dieses Wilde und einfach was da war. Und wie siehst du bei meinem Buben ja auch, da ist auch gerade das Thema Dinosaurier total. Also wahrscheinlich ist das so eine Phase im Kindergarten, Grundschule, Anfang Grundschule, dass man sich mit Dinosauriern Urzeit vorher auseinandersetzt. Genau. Und ja, da war das Kindergarten-Thema, also was bei uns immer geliebt worden ist, das war einfach dieses Ausleben können, diese Freiheit, sich ausleben zu können. Sei es im Handwerk, bei mir in der Kunst, bei meinem Bruder aber auch. Also wir haben uns da immer ergänzt, wir waren immer frei unterwegs, also immer was zum Basteln gehabt. Das war immer durch das, dass wir Landwirtschaft eben am Haus gehabt haben, da ist immer was gewesen. Also es war immer nie irgendwie eine Grenze, da wo man sagt, die darfst du nicht überschreiten. Man hat es immer ausleben können in Form von Handwerk und künstlerischen Tun und Machen und Basteln.
Und irgendwas,
das ist, ja, das ist förderlich. Also,
ja, irgendwas flackt ja immer irgendwo rum.
Ja, das kannst du
dir
vorstellen.
Dann bist du raus, bist im Wald und dann bist du wieder
ganz
da.
Genau,
und dann
genau.
Irgendwas zusammenschrauben, was zusammennageln, so oder irgendwie Skulpturen, was weiß ich.
Also Skulpturen waren es noch nicht, aber also, man hat dieses Basteln halt. Ja. Weißt? Also dieses aus irgendwas was zu formen. Genau. Das hat mich immer schon eigentlich begeistert und verfolgt. Und das ist sicherlich die Basis, dass man daraus auf der Basis halt Kunst machen kann.
Die, also Kunst zu machen, hast du dann, also aus dem Kindergarten, aus dem Alter oder aus der Zeit, wo du dich dann sehr spielst und sehr frei bist, hat sich das später geformt, irgendwann zu sagen, okay, ich bin jetzt in der Schule oder mache mein Abi und dieses Kunstthema ist immer noch in mir drin?
Ja, das ging in der Grundschule dann natürlich weiter. Auffällig, klar, Kunst, also Kunstunterricht hat mir immer taugt, aber wenn dann diese Malwettbewerbe, diese regionalen von den, wie soll ich sagen, von den ansässigen Ortsbanken da oder so, wenn die ausgeführt worden ist, es war halt, ja, der Klasse haben sie immer gesagt, wenn der Regerbär nicht mitmacht, dann machen wir nicht mit, haben wir keine Chance nicht. Ich habe halt immer abgerammt da und wenn ich halt meine Spätzler oder von damals, von der Grundschulzeit, die haben gesagt, das war unmöglich, dass man da irgendwie hätten mitmachen können, dass man in die, wie soll ich sagen, Stockerlplatz kriegen, das habe ich immer abgerammt, also es war klar. Also man hat dann bewusst dann einmal gesagt, vielleicht auch aus, Sie sagen, von Interpretationssicht, das war zu eindeutig, hat man vielleicht dann andermal verlassen, aber also von der Qualität her habe ich da schon immer Gas gegeben. Das war mir ja wichtig, sehr da neu zum Hänger. In der Grundschule war es eben diese Malwettbewerbe und dann ging es halt aufs Gymnasium. Gell? Also,
und da irgendwie Schwerpunkt Kunstbereich schon?
Ja, oder? Wo denn? Bei uns, wir sind alpin ausgelegt, Garmisch-Werdenfels, es war eine super gute Zeit, aber natürlich wäre es rein von der Förderung her geschickter gewesen, vielleicht auf irgendein Kunstgymnasium zu gehen. Aber das war nicht möglich. Also durch das, dass wir diesen landwirtschaftlichen Hintergrund da gehabt haben, die Eltern voll eingebunden. Und da muss ich dazu sagen, auch, wie ich aufs Gymnasium gegangen bin, hat meine Mama auch, Mama ist aus der großen Landwirtschaft raus, aus dem Dachauer Land, landwirtschaftlich geprägt. Ich war von mütterlicher und väterlicher Seite her, bin ich der Erste, der auf ein Gymnasium gegangen ist. Also das gab keinen Akademiker bis jetzt in der Familie. Ja. Und ich wollte aber unbedingt aufs Gymnasium, weil ich gewusst habe, du kannst nur mit dem Abi vielleicht irgendwie da was draus machen. Mhm. Und dann war es aber auch so, wie ich nach Garmisch gekommen bin, hat meine Mama auch zu mir gesagt, Bernhard, wir können dich da nicht weiter unterstützen. Also wir haben da keine Ahnung, was da los ist, schulisch, gell, wie das weitergeht, so weiterführende Schule, gerade Gymnasium. Und dann ging eigentlich bei mir mit 12, 13 habe ich schon gemerkt, das muss ich jetzt selber in die Hand nehmen. Das geht gar nicht anders. Also wenn man nicht den Support hat von daheim her, dass man wirklich sagt, so die Eltern stehen dahinter, der macht jetzt eine schulische Laufbahn und geht weiter. Es war mir schnell klar, dass ich, also in jungen Jahren schon klar, dass ich das selber machen muss irgendwie. Genau.
Also du hast, und das ist ja auch nachvollziehbar, gerade also wie du das erzählst, wenn so viele Aufgaben daheim sind und du der Erste bist, der dann diese Laufbahn einschlägt, da gibt es keine Erfahrungswerte und du hast ja alle dann wiederum alle Freiheiten vorher schon gehabt, die dich geprägt haben. Also hast du dich dann damit in der Zeit danach noch selber dir deine, ich sage mal, Spielwiesen gesucht oder deine Betätigungsfelder, abseits von Mathematik und Deutschunterricht, wo du dann deine künstlerischen Leidenschaften nachgehen konntest?
Ja, das war, sonst wäre ich nicht durchgekommen, glaube ich. Also es war jetzt nicht der Sport, es war nicht irgendwie also großen Mannschaftssport oder so. Ich war schon immer ein bisschen Einzelkämpfer. Ich habe immer meinen Bruder im Schlepptau gehabt, das muss ich sagen. Wir haben uns immer gegenseitig, da pusht er mich mehr als wie ich ihn, aber das war immer der große Bruder. Und der hat jeden Blödsinn mitgemacht. Das macht er heute noch. Der steht unten in der Werkstatt jetzt für mich und arbeitet da Sachen weg. Der wird sich einen Kopf lang und sagt, der Hirsch jetzt zeichnet einen Podcast auf und ich mache ihm da irgendwelche Sachen. Aber das ergänzt sich gut. Also nach wie vor sind wir da gut beieinander und ich habe da ihn als rechte Hand da, dass er meine Projekte mit umsetzt. Aber damals, also in der Schulzeit, muss ich sagen, kam dann nur dazu und das war dann erschwerend, dass mein Papa eben krank geworden ist. Mhm. Und es war dann für mich schnell klar, dass diese Krankheit, die ihn da eingeholt hat, längerwierig ist. Also dass das ein Thema ist, das jetzt nicht einfach wie so eine Grippe immer schnell verschwindet. Und dann war mir klar, jetzt muss ich mich auf die eigene feststellen. In irgendeiner Weise, also die Unterstützung von daheim her war da, es ist das Basislager nach wie vor noch das Elternhaus, wo ich jetzt drinnen wohne. Aber es war einfach klar als Bub, dass man da sagt, du musst jetzt selber obacken. Also du kannst jetzt nicht daheim klingeln und sagen, pass auf, ich brauche das und das. Und dann ging es eigentlich los. Also da ging bei mir eigentlich das Programm los, dass ich sage, ich kann mir mit Kreativität und Kunst vielleicht irgendwie einen Weg bahnen. Habe aber dadurch, dass mein Papa eben krank war und der Fokus auf der Krankheit von meinem Papa gelegen ist, nur mehr Freiheit gehabt. Also das ist natürlich spannend, wenn man in einem gewissen Alter, gerade in der Pubertät, da jetzt nicht so den männlichen Punkt der Erziehung daheim so hat. Also, unheimlich spannend. Also dann ging es halt los. Gell. Also das habe ich schon ausgenutzt. Ich muss dazu sagen, ich habe meinen 14. Geburtstag im Musikcafé gefeiert. Kann ich mich heute noch daran erinnern, war eine geile Geschichte. War damals mit unserer bekannten Rock'n'Roll-Band hier, mit der Robotlek, da unterwegs. Ein junger Jahr schon mit dem Andy Asang, der mich schon mit 12 Jahren irgendwie einen Schlepptau genommen hat. Also der hat am Balmsee hinten da sein Lager gehabt, sein geiles, weiß nicht, Westernstadt kann man fast sagen. Das hat mich so beeindruckt. Und der hat mich ein bisschen unter die Fittiche genommen. Ich bin mit dem einfach nach Amerika ausgewandert, den Gedanken. Also hat viel erzählt und auch von Country und Rockabilly und dieses ganze Thema. Das hat mich unheimlich fasziniert. Und der hat mich auf so eine Zeitreise mitgenommen. Also die anderen sind dabei beim Baden gewesen am Balmsee und ich war 200 Meter Luftlinie weiter bei dem auf seiner Ranch, kann man fast sagen. Und ich weiß nicht, wer das kennt oder das willst, du kennst den Andy wahrscheinlich. Sagt er
also Name sagt mir was, ich habe jetzt
der Bassist von Robotnik damals.
Gesicht habe ich jetzt noch nicht so vor Augen.
Also das war für mich so crazy. Und wenn der Andy halt da sitzt, hat er da sagt, Bernhard, das war einfach cool, weil du warst so offen für dieses amerikanische Thema. Genau. Und der hat mich immer mitgenommen, da so in so Gedanken und in so Reisen. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Also dieses Musikalische, dieses Ausgeflippte, dieses Ausleben kennen. Ja, und da bin ich, glaube ich, mit 12, 13 dann schon ein bisschen da auf den Damm gekommen. So, es geht auch anders. Also man muss nicht immer den straighten Weg gehen und, keine Ahnung, Nachmittag Geigenunterricht, am Abend dann noch das und das und das. Ich habe mir da eigentlich eine freie Jugend bescheren können. Und es hat irrsinnig Spaß gemacht. Also das war eine richtig coole Zeit, vor allem dann auch ein bisschen später, mit 14, 15, haben wir wirklich coole Clique da im Ort gehabt. Das heißt, mir hat es ja nie so naustrieben, weil wir haben alles machen können. Mhm. Also wir haben alles gemacht und bei mir war es so, dass von daheim her zwar diese Basis da war, aber niemand so wirklich gesagt hat, so, das machst du jetzt nicht. Und das war cool. Also das war eine coole Zeit. Da habe ich mir natürlich schon ausprobieren können.
Also da schmunzel ich gerade so ein wenig, weil mich das an meine so Jugendzeit erinnert. Bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen, ist vielleicht vergleichbar mit Wallgau. Mhm. Und da, die Eltern haben ja immer gewusst, wo du dich, wo du um Land bist und mit wem du dich umhertreibst. Und ja, der kommt schon heim, oft noch zum Abendessen und was zwischendurch passiert. Also so ist meine Wahrnehmung. Ich müsste meine Eltern mal fragen, ob das in der Tat, ob sie da auch so wirklich sich gesagt haben, ja, lass den mal kommen. Aber so ähnlich kommt mir das, also das, diese Parallelen ziehe ich. Und das ist natürlich sau cool, gell?
Das ist richtig cool. Und vor allem, ich glaube, das Thema, also Eltern hatten damals noch keinen Helikopter. Wenn man es kurz irgendwie auf den Punkt bringt, das war einfach Vertrauensgeschichte und man hat es gewusst, die sind umeinander da. Und das ging ja immer weiter so eigentlich. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mich immer durchgeschlagen da, also schulisch auch und im privaten oder im Hobbybereich oder in der Freizeit immer alles Kreative. Also immer irgendwas mit Malen, das ging los. Man konnte dann, neben dem, dass ich dann mit der Musik angefangen habe, mit meiner Band und E-Gitarre, was ein Wahnsinn war, zuerst lernst du klassische Gitarre und plötzlich steht die E-Gitarre da. Meine Eltern, die werden bei austickt, wenn du da mit der Verzerrung losgelegt hast zum Üben.
Bei welcher Band hast du gespielt?
Oh, also war ganz, ganz schlecht. In die Charts waren wir ganz unten. Aber wir haben das Oberland ein bisschen unsicher gemacht, weil uns wichtiger war eine tolle Bühnenshow als wie jetzt die Qualität der Musik.
Okay.
Also jeder, der jetzt in meinem Jahrgang so unterwegs ist und das hört, der wird das wissen. Also wir haben halt brachial mit Anlage aufgefahren und mit Licht. Aber musikalisch war es jetzt nicht der. Also wir haben zu wenig geübt. Ich muss ja dazu sagen, wahrscheinlich haben wir es ja mehr wegen die Mädeln gemacht, wie es jetzt so oft der Fall ist. Es war eine coole Zeit und wir haben, mittwochs war bei uns hier im Dorf, hier im Pfarrheim, das ist so ein öffentlicher Raum, wo halt Veranstaltungen waren. Das ist es unter Denkmalschutz und da waren alte, einfach verglaste Fenster und am Mittwoch hat das Dorf gewusst, also Black Avalanche hat Bandprobe. Wenn ansatzweise ganz so raus ist und Metallica da versucht worden ist, zu interpretieren und nachzuspielen. Aber es war geil. Also es hat das ganze Dorf gewusst, der Rieger Bernhard und seine Mannen, die geben wieder Vollgas. Weil die Anlage, also die war brachial.
Da ist der Name auch Programm Black Avalanche.
Ja, genau. Ja, da waren wir 15, genau. So mit 15 ging das los. Und man jetzt Dorfbands oder so, das ist auch nicht mehr so ein Thema. Es ist halt alles von der Technik her, hat man mehr und so. Also man fängt halt mit 0 Uhr. Und da muss man auch kreativ sein, genau. Und das ging halt auch da schon los, dass ein Bandlogo muss her, gescheit, weil macht das ja der Bernhard. Und das war wichtig auf der Bühne, ein riesen Bandlogo. Und das habe ich dann gemalt halt. Und genau, und bei der Schule war es genauso. Also es ging gar nicht bei mir ohne Kunst. Und da gibt es unheimlich nette Anekdoten. Und die lustigste eigentlich, in denen ich 13 Jahre Gymnasium ist, dass sie, also ich kann es heute noch nicht, wenn du mir ein Buch hinlegst und sagst, lies das, also 3 Seiten, dann habe ich ein Bild im Kopf und dann ist vorbei. Also darum bin ich immer froh, dass es Podcasts gibt oder Hörspiele oder so. Also lesen ist gar nicht meins, außer es sind Fachthemen oder bezogen auf meine Arbeit da schon, aber also ich bin immer total schnell abgelenkt und es war in der Schule genauso. Also mir hat das alles nicht so wirklich interessiert, also so Französisch oder so, das war eine schöne Sprache, aber es war einfach, keine Ahnung, und habe dann angefangen bei uns den Tisch zu bemalen. Also es war, glaube ich, war das 9., 10. Jahr, das krasseste Jahr halt überhaupt, das schwierigste Jahr, gell? 10. glaube ich was. Und habe mit Bleistift die Schulbank bemalt, also den Tisch, die weiße Oberfläche. Und mein Banknachbar hat mich da unterstützt, der hat das, also unterstützt in dem Sinn. Also unterstützt in dem Sinn, dass man, ja. Dass man, wenn dann der Lehrer nach hinten kommt, ist es jetzt der Fall gewesen sein, dass man versucht hat, das so schnell wie möglich abzudecken. Das ist so ausgeartet, dass ich bis zum Nachbarn übergemalt habe. Und zwar habe ich das Thema Route 66. Also Amerika.
Das warst du am Bamsee schon, wo du dich
ganz genau, so das Thema so Moto Guzzi, so Easy Rider, so ein Eagle. Also dieses ganze Amerika-Thema, wo man heute ein bisschen so verpönt, aber das war damals total angesagt bei mir. Das Thema Rockmusik und so. Und das habe ich da halt immer mehr, also wie eine Tätowierung, die man ergänzt. Auf alle Fälle war der Tisch irgendwann voll und dann ist es doch aufgeflogen und dann gab es halt den Verweis. Also, und der war noch verschärft wegen Sachbeschädigung. Ich musste dann zum Direktor. Die Eltern, meine Mama hat gesagt, ja, ich habe nichts anderes erwartet. Also das Thema war, dass ich halt Kunst gemacht habe. Also die Sachbeschädigung, es hat jeder gewusst, dass es sehr aufwendig war. Es war sehr viel Arbeit drin, aber es war eine Sachbeschädigung. Und das Geiste war aber dann unser Hausmeister. Ich musste dann nach der Schule, hat es geheißen, den Tisch austauschen und musste die Reinigung bezahlen. Und der Hausmeister hat gesagt, na, wir schrauben nur die Platten runter mit einer neuen Platten drauf und wir heben die Platten auf. Und die steht, glaube ich, immer noch im Werdenfels oben im Dachboden. Bin mir sicher, ich muss einmal nachbohren, ob das, also da oben ist ja so viel Sammelsurium und Zeug. Und das war eine coole Geschichte damals vom Hausl, der hat gesagt, Pass auf, Bernhard, wir tauschen bloß die Platten aus.
Ja, da steht im Wertenfels-Gymnasium möglicherweise einer der ersten mittelzeitlichen Rigas. Mhm. Und ich habe gerade, es erinnert mich so an dein Endlosbild aus dem Kindergarten, das dann erweitert wurde, also von Dinosaurier dann auf Route 66 und Amerika und Freiheit.
Genau.
Und ist ja schon auch so eine, ja, wie so eine Vorstufe der Lüftelmalerei.
Ach so, meinst du, weil man so frei malt und so groß über große Flächen?
Ja, also der Tisch ist halt horizontal und bei der Lüftelmalerei wird es halt dann vertikal.
Ja, das stimmt. Aber da war die Lüftelmalerei, so wie ich mich heute damit auseinandersetze und befasse, war noch nicht so das Thema. Tatsächlich habe ich auch Baggies auch gehabt, also die Kräutel war unten an die Knie. Wir sind alle so rumgelaufen, es hilft nichts mit Skateboard am Dorf rumgekopft. Es war alles wichtiger als wie die alte Fassade an der alten Post im Wald am Dorfplatz. Also man hat das mitgenommen als Jugendlicher, aber die Kulisse hat nicht zu dem gepasst, wo man damals unterwegs war mit 16, 17, 18. Ist ja klar, man hat sich eher dafür ein bisschen geschämt. Also geschämt in dem Alter für das, was man, also man ist ein Wochen mit der Tracht umgelaufen, teilweise beim Trachtenverein, und dann habe ich mir lange Haar wachsen lassen bis zu der Schulter, habe mit dem Dutt und dem Hut dann meine Haare versteckt. Also so Geschichten, man muss das, also diese Gratwanderung, die ist bei mir immer ein Thema gewesen.
Ja, da geht es ja ums Testen auch.
Genau.
Um Grenzen auszutesten, Grenzen zu überschreiten oder eben dann, ja, dir ja selber treu zu bleiben, und dann in dem Moment machst du den Dutt und den Hut und hast lange Haar, und für die Reglementierung passt es.
Ja, genau, ganz genau. Und dann, ja, dann ist Kollegstufe gekommen, aber auch wieder im Ansatz Kunst als viertes Fach, dann Abi, mündlich, also ohne Kunst wäre ich nicht durchgekommen. Mich wundert es heute noch, wenn ich reflektiere, ich unterhalte mich da, wir haben das Abi-Treffen letztes Jahr gehabt und habe jetzt wieder Kontakt dazu, die eine oder andere nach 25 Jahren. Ich frage mich, wie ich durchgekommen bin. Ich weiß es nicht. Also andere haben da Nachhilfe und Ding und alles Mögliche, haben da am Nachmittag büffelt, ich habe am Nachmittag alles Mögliche gemacht, aber nicht gelernt. Ich keine Ahnung, wie das gegangen ist. Also ich kann es halt nicht sagen, wenn ich die Ordner raus tue, wie das gegangen ist, dass man auch nur einigermaßen einen Abschluss hinlegt. Und ohne auch fürs Abi, also nie irgendwie übertrieben, da man sagt, man muss jetzt nochmal irgendwie zusätzlich irgendwo Nachhilfe oder was einholen. Das ist alles irgendwie gegangen. Aber auch immer zuversichtlich. Ich muss sagen, ich bin immer auch zuversichtlich und die Kunst hat mich auch da durchdrang. Also irgendwie was tun und machen, was kreativ ist, sei es in der Musik, sei es im Planer, im Basteln, im Bauen und im Tun. Und gerade in der 10., also das schwierigste Jahr eigentlich, sage ich mal, das Herausforderndste, da ist man in der Phase, wo es natürlich auch körperlich und persönlich da in so ein Entwicklungsding drin ist. Da haben wir unsere Hütten gehabt und wir waren da klicken mit 10 Leitern im Wald. Das war wirklich eine nette Zeit. Also wir haben alles andere gemacht als gelernt. Die anderen haben schon gearbeitet, die haben teilweise eine Lehre schon gemacht in dem Alter. Ich habe noch kein Geld nicht verdient. Aber Hauptsache, wir haben unser Augustinerhütten, hat es damals geheißen, und haben gewusst, wo wir hinkommen. Und die Eltern haben es auch gewusst. Also es war eine geile Zeit.
Also ich lache gerade so, weil ich kann das so nachempfinden. Also das könnte, also wenn ich das aus meiner Jugendzeit erzählen würde, würde sich das recht sicher ähnlich anhören.
Ja, und das, glaube ich, das muss man auch so Revue passieren lassen, weil ich weiß nicht, ob das unsere Jugendlichen mal so sagen können. Es war wirklich eine unbeschwerte Zeit, man hat kein Handy nicht gebraucht. Es war klar, am Nachmittag um 3 trifft man sich, da ist jeder irgendwie fertig und dann hat man Zeit bis um 7. Und man hat es nicht verständigen brauchen, es hat das alles nicht braucht. Und das war das Schöne eigentlich. Es war alles analog, selbst Musik, das war alles nicht viel Schnickschnack. Ich habe dann ja angefangen, ich wollte immer in dem Alter, dass man ein bisschen Richtung Berufswunsch auch, ich wollte immer Diskotheken oder Clubs gestalten. Also ich wollte Räume schaffen, wo sich Leute wohlfühlen und miteinander, wo man sich kennenlernt, wo man sich austauscht, wo man tanzt und einfach gut drauf ist. Und da habe ich zu Leid meines Brüders dann seine Lego-Technik-Fahrzeuge zerlegt, um an die Getriebe und so ranzukommen, und habe dann Lichtanlagen selber gebaut. Und diese Lichtanlagen, da war ich so 15, das waren nicht irgendwie Getriebe, die irgendwelche Umlenkspiegel bewegt haben. Das war so krass, dass ich teilweise auf 230-Volt-Basis also so An-Ausschalter gebaut habe, die mit so Hebelfunktionen Kugelschreiberfedern mit tatsächlich 230 Volt Strom aneinander drückt haben und haben den Kontakt hergestellt, damit ein Licht blinkt. Also genau, und das habe ich damals in meinem Zimmer verbaut und habe diese Lichtanlage da installiert und es hat sich alles dreht und bewegt und du konntest Geschwindigkeit einstellen und es war halt Licht, bis dann einmal ein Anruf von unserer Feuerwehr, die hat ja, die schauen zu uns zum Haus rauf, da war irgendwie eine Feuerwehrübung und die haben dann angerufen bei der Mama, brennt's bei euch. So. Meine Mama ist auch so, was machst denn du alles? Ich so, ja, ich muss mal Disco ausprobieren und dann habe ich halt, ja genau, und so habe ich aber auch angefangen, dass ich Veranstaltungen am Mittwoch, also immer dieser kreative Prozess, irgendwas zu basteln, zu tun, zu machen. Und dann war das Thema plötzlich da, also so Diskotheken oder Clubs zu machen. Und wie es dann an Berufsfindung gegangen ist, also da war Lüftelmaler und Künstler, war noch gar nicht so das Thema. Und dann gehst du in das Bits und dann war ich unheimlich enttäuscht, wenn man da so, so einschmeißt, welche Themen, es war irgendwie Innenarchitektur, war plötzlich als möglicher Studiengang dann interessant. Und dann kam aber raus, Leuchtreklamehersteller. Ui. Ich weiß nicht, was ich als eingegeben habe, aber dann habe ich gedacht, ja gut, Leuchtreklamehersteller, ich habe gar nicht gewusst, dass das ein Ausbildungsberuf ist. Aber es hat irgendwie, war es doch mit kreativ, mit Licht hat es zu tun gehabt. Das war spannend, immer mit Blinken an, aus, farbigen Licht. Und dann habe ich mich da informiert und dann habe ich gedacht, du kannst das jetzt Abi machen und kannst dann Leuchtreklamehersteller werden oder lernen. Ich wollte aber tatsächlich irgendein Handwerk lernen. Also das hat mir nie so aus der Hand lassen. Von daheim her natürlich, von den Wurzeln her, weil man ja Handwerksfamilie war. Und mein Bruder hat Schreiner gelernt gehabt, schon, der hat schon Geld verdient, der war dann schon gesehen und hat das eigene Geld gehabt. Und ich bin halt immer an der Schule rumtingelt. Genau, habe aber da schon, muss ich sagen, mit der Kunst schon erst die Auftragsarbeiten gemacht. Also ich habe tatsächlich mit 14 mit dem Malen schon erst Geld verdient.
Ach, ernsthaft?
Ja. Ernst, also damals nur für Vereine oder auch so Kleinigkeiten, aber ich habe immer auch schon ein bisschen Geld gekriegt. Und das war natürlich schon Ansporn, dass man mit dem, was einem leicht fällt, was einem Spaß macht, ja, Lebensunterhalt nicht, aber damals halt ein bisschen Taschengeld, dass man dann eigentlich wieder nach Garmisch dran hat in diverse Etablissements, wo man durstig war. Also wie ist nicht blind.
Also das, ich hatte vorhin schon so einen Gedankengang, der jetzt gerade nochmal wieder hochkommt. Und das ist echt faszinierend, weil es ja oftmals heißt es ja, irgendwie da hat jemand Muscle gehabt oder hat sich gerade so alles gefügt. Bei dir ist es ja so, dass es vom Kindergartenzeit an dich das Thema Malen, künstlerisch betätigen, probieren, die ganze Zeit beschäftigt hat. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch und ist ja kein Geheimnis, du bist Jahrgang 81.
Ja.
Dass sich das jetzt so fügt, wie es jetzt der Fall ist. Das klar, da sind viele Leidensjahre auch mit dabei. Und eben
ja, immer noch. Das geht,
wo geht
ja
die Reise hin? Was mache ich überhaupt? Und werde ich zum Studium angenommen? Nicht. Mache ich eine Ausbildung zum Leuchtreklamehersteller oder mache ich eine Ausbildung zum Zimmerer oder was weiß ich nicht alles, was genau, da genau für Gedanken in dir gewesen sind.
Genau, das stimmt. Und wie gesagt, ihr habt dann das Abi, also erfolgreich abgelegt. Das war gar kein schlechter Schnitt. Also ich habe das selber gewundert, wie das Wahnsinn eigentlich. Und dann ist aber so, dann kam gleich Bundeswehr. Und das war so, irgendwie haben wir gedacht so, ja, die anderen gehen jetzt ein halbes Jahr ins Ausland und so. Also wir haben Freisprechung gehabt am Freitag, glaube ich, und am Montag ist dann, bin ich gleich gezogen worden. Und dann kam der nächste Einsatz, und man dachte so, also körperlich fit, ein bisschen zu viel geracht auch und gesoffen in der Zeit mit der Band und alles. Also war ein bisschen eine ungute Zeit, also ungesund. Und ich dachte, jetzt gehst du zur Bundeswehr, jetzt ist scheiße, jetzt zerbrezelst du die. Und das hat mir eigentlich ganz gut da, gerade diese 3 Monate Grundausbildung, das war tatsächlich für mich wie so ein bisschen Abenteuerurlaub. Ich mir dachte so, die anderen sind irgendwo im Ausland, Südamerika, genießen das jetzt noch nach dem Abi. Und ich dachte, du machst Urlaub daheim, in die Berg, bei den Gebirgsjäger. Und da habe ich mich schon irrsinnig gefreut drauf eigentlich, muss ich sagen. War ganz cool. Da hat jetzt Kunst weniger verloren gehabt, aber nach wie vor hat mir das nicht auslassen, dieses Nachtleben dann, also dieses Inszenieren von Clubs oder Einrichtungen, wo junge Leute sie austoben können. Und natürlich bei der Bundeswehrzeit, da hat man sie austobt. Also es war echt wild. Aber das wird jeder so wiedergeben. Und ich weiß auch, wie viele Leute, die bei dir schon im Podcast waren, das sagt jeder das Gleiche. Es ist einfach eine geile Zeit. Und ich möchte es nicht missen. Also sicherlich wäre ein Studium besser gewesen in den 2 Jahren. Aber die Bundeswehrzeit war einfach gut. Das war richtig stark. Genau. Und da habe ich dann aber auch wieder, dann verdienst du erst Geld so nach dem Abi und aber es langt halt nicht. Da habe ich dann angefangen, teilweise ich habe dann gerne Wochenendwachen gemacht und so, weil man dachte, du bist Heimschläfer, ich habe verlängert auf 24 Monate, weil ich ja mit dem Studium dann versetzt so eine Zeitspanne gehabt habe. Ich dachte, du legst das noch ein bisschen drauf. Und mein Chef hat damals gesagt, pass auf, wenn du mit dem Studieren dann weißt, dass du genommen wirst, dann werden wir so monatsweise verlängern. Da gibt es dieses freiwillige Verlängern. Und der hat gesagt, pass auf, das ist kein Problem. Wenn du dann studierst, dann hörst halt auf, dann bringen wir das schon hier. Aber Hauptsache, du überbrückst die Zeit. Und habe dann sämtliche so Wochenenddienste und so gemacht, freiwillig. Erstens habe ich mir gedacht, du kriegst dann richtig geiles Geld und einen Urlaub auch. Und habe dann da immer gemalt und so Aufträge gemacht. Und das war eigentlich ganz cool, bis halt einmal dann der Wachhabende dann das einmal gesehen hat, dass ich in der Nachtwache da draußen hocke am Heisel und habe einen Schützenschein gemalt. Das war eine geile Geschichte. Ja, ich habe mir halt so Aufträge immer so angenommen und dann hast du jetzt eine Kiste, so ein Absteigen gehabt, da war ein bisschen Farbe drin und mein Material. Und mir dachte, so Nachtwache, Fernsehschauen tue ich jetzt nicht, da mache ich lieber was, da kann ich ein bisschen Geld verdienen. Und habe dann also so Schützenscheiben oder sowas für Vereine habe ich dann gemalt. Ja.
Und das hat der Wachhabende nicht so toll gefunden.
Ja, das ist halt mitten in der Nacht. Ich weiß nicht, der früh um zwei ist der plötzlich vor der Glasscheibe gestanden. Ich habe es nicht gemerkt, weil ich so vertieft war. Und dann plötzlich, oh, dachte ich, scheiße. Und dann ist der reingekommen und hat ja, gesagt, ich kann nichts machen, solange ich, ob ich jetzt Fernsehen schaue oder ob ich am Handy rumspiele oder was. Gott, damals hat man am Handy ja noch nicht so rumgespielt, aber er sagt, solange du deinen Wachposten da nicht verlässt. Aber der hat gedacht, der sagt, das ist ja Wahnsinn. Also, ja, mei, es hilft mir nichts, ich muss die Zeit nutzen. Genau, und dann habe ich parallel, während der Bundeswehr habe ich mich aufs Studium vorbereitet, wollte dann eigentlich Innenarchitektur an der Akademie in München studieren mit Schwerpunkt künstlerische Raumgestaltung und Lichtgestaltung. Da hat es dann in Graz einen Lehrstuhl, haben sie dann eingerichtet, da ging es dann um Räume und Licht und das hat mich fasziniert. Also bei mir ist immer wichtig, das mache ich heute noch so, das ist da, wo eine Kunst von mir hängt, da geht es mir um den Raum. Wie wirkt der Raum auf den Menschen, auf den Bewohner und das Licht dazu, dass Kunst inszeniert wird. So dieses ganze Metier, heute bringe ich mir es irgendwo selber bei, es ist eine Gespürsache und du wirst sagen, pass auf, jetzt schließt sich der Kreis wieder vom Lichtreklamehersteller und so. Also es ist immer Licht, Kunst und Raum und Menschen. Das ist, spielt bei mir mit und dann habe ich mich da beworben und dann ist das erste Mal habe ich ein bisschen flapsig das alles angegangen. Und dann bin ich abgelehnt worden und mir dachte, jetzt nimmst du noch mehr ein Jahr. Mein Chef hat zu mir gesagt, jetzt leg noch mehr drauf, bleib bei uns bei der Bundeswehr, bist gut aufgekommen. Und wenn es nicht funktioniert, dann kannst du bei der Bundeswehr studieren. Dann habe ich gesagt, nein, nach mir die Sinnflut, das mache ich sicherlich nicht, weil für Geografie bei der Bundeswehr, sonst gibt die künstlerisch nichts her. Sage ich, mache lieber was anderes. Genau, und habe mich dann ein Jahr lang eigentlich brutal intensiv auf die Mappe vorbereitet, weil Kunst bewirbst du dich ja mit der Mappe.
Ah, okay.
Und habe mir gedacht, da gibst du jetzt Vollgas, also da hängst du jetzt alles rein. Ich habe mit 14 dann schon diese ersten Auftragsarbeiten, das habe ich alles mit reingenommen. Und im Nachhinein bin ich jetzt auch schlauer. Also ich bin das zweite Mal dann auch abgelehnt worden. Der Grund war ein Zweizeiler, er hat mich irrsinnig aufgeregt. Also ich habe dann echt an dem ganzen System gezweifelt, muss ich sagen. Bin in ein Loch reingefallen da und habe diese umfangreiche Mappe eingereicht. Im Nachhinein weiß ich, dass ich einfach zu sehr schon Projekte auch gemacht habe, eigene. Also ich habe meinen Kopf schon durchgesetzt. Ja, du schnaufst und schaust, also ich sehe deine Augen und die sagen zu mir auch viel. Also du hast einen riesen Fehler gemacht in der Zeit. Du hast versucht, also du hast deinen Stil schon vermittelt und das ist natürlich für ein Kunststudium nicht das Richtige. Also Leute, die man halt nicht mehr formen kann. Heute bin ich auch schlauer. Auf alle Fälle bin ich nach München gefahren an der Akademie und habe mir gedacht, ich hole meine Mappe und wollte eigentlich die Leute drin zur Rede stellen, dem Professor, wo ich mich beworben habe und so. Und es kam halt an der Pforte nur so ein flapsiges, ja, kommt der Nächste oder so viele Bewerber, dann wird halt ausgefiltert. Und bin dann heimgefahren und habe von der A95 aus meine Mama angerufen und sage, Mama, ich fahre jetzt durch nach Italien. Das war es jetzt für mich. Dann sagt sie, warum? Dann sage ich, ja, abgelehnt und ich habe meine Sachen geholt. Und dann habe ich gesagt, eigentlich, also da ist mir wirklich dreckig gegangen, auch, war ich 22, 23, weil ich mir dachte, jetzt ist alles scheiße, was machst du jetzt? Also du hast keine Ausbildung, nicht in der Taschen, das Abi, ja, aber was tust du jetzt? Da haben wir keine Unterstützung, der Papa war da schon schwer krank eigentlich, also war da ständig in Behandlung auch immer und so, also ist mir mit dem Kopf immer daheim gewesen auch, wie geht es weiter mit Sorgen? Und habe meine Mama angerufen dann und habe gesagt, du, ich fahr nach Italien. Dann sagt sie, was möchtest du jetzt machen? Dann sage ich, ja, ich gehe nach Florenz. War immer mein Traum. Also Künstler, Straßenkünstler in Florenz, irgendwie was machen. Und fahre halt nach Garmisch rein und dann haben wir gedacht, die Berge sind zu schön, nein, ich bleib da. Ja, voll brauchst du nicht, hol deine Pinsel daheim, pack zusammen und fahre weiter nach Italien. Ich sage, jetzt leckt mich doch alles am Arsch. Also ist wirklich, es, in dem Alter, andere haben das vielleicht mit 16, 18, mir ist wirklich schlecht gegangen. Und dann bin ich reingefahren in den Bergen, war in Garmisch, sage ich, nein, das machst du jetzt auch nicht. Bin heimgefahren und dann sagt Mama, was machst du jetzt? Dann sage ich, habe ich eine Zeit, sage ich, ach scheiße, jetzt haben sie mich wieder nicht genommen, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und bin aber 3 Tage drauf, bin ich an die Gemeinde gegangen und habe mein Gewerbe angemeldet. Dann habe ich gesagt, jetzt entweder Top oder Flop, gell? Und so ging es dann los. Und ja. Das war 2001 habe ich ja schon ein Nebengewerbe gehabt. Also ich habe nebenbei schon ein bisschen verdient, habe auch da schon erst die Rechnung geschrieben und 2003 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Dann bin ich auf den Markt gegangen und habe mir gedacht, was meldest du jetzt an? Es war ja auch so, dass zu der Zeit einige Berufe meisterbefreit worden sind und so. Und muss aber auch dazu sagen, dass ich nach der Bundeswehr dann Fuß gefasst habe in Partenkirchen bei einem renommierten Raumausstatterbetrieb, weil ein Spätzl von mir da seine Lehre gemacht hat als Raumausstatter. Und mit dem war ich eigentlich in der Band schon beieinander. Das ist der Martin Paschik, das darf man sagen, er ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer mittlerweile mit Raumkunst Werdenfels. Und wir haben immer schon zusammengearbeitet auch und handwerklich uns ergänzt und in der Band miteinander gespielt. Und der hat gesagt, Bernhard, komm zu uns. Du kannst dich da selber bedienen, aber komm zu uns, wir brauchen einen oder so. Und ich sage es dem Chef, dass du mal so eine Probearbeit machst. Und man dachte, okay, Raumausstatter, Innenarchitektur, das passt irgendwie zusammen und ein Handwerk wollte ich irgendwie machen. Und war dann eben 2 Jahre auch parallel dann schon in Partenkirchen, habe da als Raumausstatter gearbeitet und durch das, dass ich halt schon geschickt bin, auch mit einem Handwerk umzugehen von daheim her, habe ich da auch, hat mir irrsinnig Spaß gemacht dann auch, ja. Also parallel mein Zeug schon gemacht ein bisschen und habe aber auch eben ein Handwerk nicht gelernt, ich habe keine Lehre gemacht, sondern ich habe einfach als Hilfsarbeiter gearbeitet, weil ich auch da schon gewusst habe, wenn du irgendwas fertig lernst und du verdienst dann dein Geld damit, dann kommst du vielleicht nicht mehr los. Also dieser Freiheitsgedanke, der hat mir immer so dieses selber sein Ding zu machen und wenn ich jetzt irgendwas fertig lerne, dann wärst du vielleicht faul oder kommst in die Komfortzone, du bleibst irgendwo und dann, weiß ich nicht, so wie man es halt kennt in einem gewissen Alter, so ja, jetzt habe ich ein Haus und dann ist eine Ruhe und dann kann ich mich ausruhen. Da habe ich immer Angst davor gehabt. Das hat mir wirklich, also da habe ich gesagt, nein, das machst du nicht und außer der Netzgeld verdient, genau.
Ja, war das ja rückblickend, auch gerade mit der Aussage jetzt, dass du zu freiheitsliebend bist, beziehungsweise Angst davor hast, dass du dich zu sehr einengen lässt. War ja die Absage, die zweimalige Absage zum Studium, ja rückblickend eine Fügung.
Ja, ja.
Weil du wahrscheinlich mit deinen Ideen und Gedanken, einerseits, wie du sagst, bist du ihnen wahrscheinlich schon zu nischig gewesen oder wusstest schon, was du möchtest und wärst da eben wahrscheinlich auch angeeckt in einer gewissen Form, weil du schon Vorstellungen hattest oder viel Erfahrung hattest und auch mit dem, ich kann die Argumentation, also verstehe es auch, also ohne jetzt irgendeinem Handwerksberuf, der ja auch wirklich eine Ausbildung benötigt, da zu nahe zu treten, bloß für das, was du brauchst oder was du mitbringst, ist es ja wahrscheinlich, lernst du genau das, was du für dich noch mitnehmen willst und um dann das umzusetzen, wo wir jetzt oder ja, wo du jetzt tätig bist. In deinen verschiedenen Bereichen, dieses Gespür für Räume zu haben, für Ambiente zu haben, für Licht zu haben, um zu sagen, ich habe ein Bild, was so und so wirken soll, für das Interieur, was du baust, und sagen, ich weiß, wie sich das einfügen kann. Ich habe ein Bild vor Augen, wo das in einem Raum, in einem Hotel oder wo auch immer steht. Mhm. Und auch für die Wirkung, die großflächige Lüftelmalerei Bilder haben an einem Haus, was wiederum ja in einem Ensemble steht. Wie
richtig.
Fügt sich das ein? Genau. Wie auch wieder Licht? Wie fällt die Sonne drauf? So ist es. Am Morgen, am Abend, wo steht es und sowas?
Genau.
Also fließt ja alles mit ein in deine jetzige Tätigkeit.
Ganz genau. Und das ist immer im Kontext auch und das hat natürlich auch Zeit lang gedauert, bis man das kapiert, dass meine Arbeit immer einen Kontext. Also es ist nicht die Kunst hat sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal irgendwo, sonst würde man es nicht machen, aber sie muss sie immer einfügen. Und ich mag auch gerne mit Menschen arbeiten, das heißt, ich muss mir jetzt als Künstler nicht durchsetzen, dass ich sage, ich habe jetzt eine gewisse Idee oder so, sondern immer auch in Kommunikation mit Gesellschaft, mit sozialen Themen, gerade mit dem Dorfleben auch. Natürlich auch, vielleicht ist man ein bisschen vorbelastet auch, was das angeht, Familie oder auch Jugend und so, aber das ist mir halt wichtig und das ist vielleicht auch das Besondere, wo ja bei meinen Kunden, die oft sagen, das ist so ein Wahnsinn, wie man in einem Gespräch, also eine Auftragsarbeit so zerlegen kann auch. Und dass man sagt, so, es geht um Farben, es geht um Formen und ich schneide das ja auf das macht ja meine Kunst aus, die Auftragsarbeiten, dass ich das auf meine Kunden oder Auftraggeber zuschneide. Das heißt, die offenbaren ja mir alles eigentlich. Also ich bin ja da, das ist ja fast, geht ja in die Psychologie rein, wo ich sage, ich brauche das aber und wenn ich das dann habe, dann kann ich daraus was machen. Das heißt, sie sind ja in dem künstlerischen Prozess, sind meine Kunden, was jetzt die Pop-Art zum Beispiel angeht, sind die mit involviert. Das ist unheimlich spannend.
Kannst du kurz erklären, was Pop-Art ist? Also ich habe es gesehen und ich werde auch die Bilder dann in dem, also parallel zur Folge natürlich mitkommunizieren. Bloß erzeug mal jetzt kurz Bilder im Kopf.
Ja, also gerade in der Jugend war ich immer begeistert. Also gerade dieser American Way of Life, dieses Thema. Und dann waren plötzlich diese 50er, 60er Jahre im Spiel, auch durch diesen Rock'n'Roll und so, was da mitgespielt hat. Und dann bin ich plötzlich über diese Anfänge von den Pop-Art-Künstlern, von den amerikanischen, also Roy Lichtenstein und Andy Warhol gestolpert. Hm. Und Warhol hat mich immer schon begeistert. Einfach auch diese Marke Warhol, was kann man alles draus machen? Man muss nicht nur malen, man kann Drucke machen, man kann sie auch präsentieren. Das Studio 54 und das ganze Thema, was da drumherum, das ist halt einfach für mich immer, hat das eine gewisse Ausstellung gehabt, hat mich da früher damit befasst und dann haben wir gedacht, so diese Pop-Art, die hat mir nie irgendwie loslassen. Also, dass man mit Farbflächen oder dass man Comicfiguren plötzlich inszeniert. Heute ist es ja wieder ein Thema, die Mickey Maus, Dagobert Duck mit Dollarzeichen und so dieses, weiß ich nicht, dieser ganze Lifestyle, das spinnt halt wieder mit und deswegen hat mich diese Pop-Art immer auch begeistert, aber ich habe es ja dann zu dieser Alpin-Pop-Art gemacht. Also für mich selber als Branding Alpin-Pop-Art, warum? Weil ich sage, ich bin einfach die Berge treu und was Warhol in die 60er gemacht hat, nämlich eh schon prominente Persönlichkeiten auf Leinwand zu bannen oder als Druck, habe ich mir gedacht, das machst du anders, nämlich du nimmst Persönlichkeiten, die nicht bekannt sind und machst da draus Pop-Art. Und das war für mich das Gesicht von einem Bergbauern. Mhm. Das waren Viecher auch, das waren halt landwirtschaftliche Themen wie eine Kuh, wie ein Berg und ein Bergbauernhof. Also dieses ganze Thema, wo man sagt, also wirklich das Konträre zu der Populärkunst, die Warhol gemacht hat. Und das hat mich immer begeistert. Dann gibt es verschiedene Stile, die halt dann auch für mich entdeckt habe, ist es gerade dieses Camouflage-artig, wie Warhol in die Anfangsjahre, also gerade in die Anfang die frühen 60er Jahre, wo er noch gemalt hat, also bevor die Drucke rausgekommen sind, dass man eben ein Bild zerlegt in Farbflächen, die exakt definiert sind und die Farbtöne sind exakt definiert, genau, was ein bisschen so anmuten lässt, so malen nach Zahlen. Hm. So wird es auch oft verkannt. Im Endeffekt sind die Bilder, die ich mache mit diesem Camouflage-Stil, das ist eigentlich aufwendiger, als wenn ich das realistisch male. Ich kann sie realistisch malen und da bin ich ja richtig gut, weil die Illusionsmalerei, wie ich es auch an der Fassade bei der Lüftelmalerei mache, war für mich immer ein Thema. Das geht mir leicht vor der Hand. Also ich kann dir an der Wand hin so das Thema Sonnenuntergangsstimmung mit Meerblick, also dieses Mediterrane, wie man es früher gehabt hat in den Schwimmbädern, das geht bei mir aus dem Handgelenk. Da brauche ich gar nichts vorbereiten. Mhm. Das ist eine räumliche Vorstellungskraft, die ich habe. Und das kann ich jederzeit ausüben. Das geht auch wirklich ohne Vorzeichnen dann teilweise. Aber das ist heute nicht mehr gefragt. Also das Thema ist rum. Das war da, wo ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich mir dachte, bang, jetzt hast du die Marktlücke. Du machst italienische, mediterrane Wandmalereien, malst Schwimmbäder. Da bist du Gott, da bist du schnell, da kannst du Geld verdienen. Und vor einem Jahr auf dem anderen war dieser mediterrane Ding war vorbei.
Ja.
Dieser Hype. Und ich mir dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt hast du deine Nische da. Habe im Zillertal da zwei Hotels dann noch gemalt mit einem bekannten Stuckateur und Unternehmer aus dem Ziller. Jetzt haben wir wirklich gut und erfolgreich, aber das war vor einem Jahr, auf dem anderen war das vorbei. Also diese Pop-Art hat mich da immer schon verfolgt und immer das Thema Bergbauern, das Leben in die Berge, meine Heimat auch, bekannte Gipfel, prominente Gipfel wie die Alpspitz, aber auch Matterhorn oder so, also die eh bekannt sind, die auf Leinwand zu bannen. Hm. Mit dem eigenen Stil.
Mir kommt gerade, also ja, Gedanken werden natürlich bei mir permanent jetzt irgendwie neu zusammenknüpft. Und was ich so krass finde oder was mir gerade auch so kommt, ist die Kombination von dir, die Liebe und Verbundenheit zur Heimat, zu deinem Heimatort und zugleich auch diesen Drang, über den Tellerrand hinauszuschauen, neue Dinge zu probieren, auch unkonventionelle Sachen zu probieren. Das verknüpfst du jetzt in deiner Arbeit auch und das ist ja auch glaubwürdig. Also allein mit der Lüftelmalerei, das ist ja ein ganz, ganz eng traditionell verbundenes Element aus dem Werdenfelser Land. Mhm. Und was du ja auch praktizierst. Und dann im nächsten Moment zugleich die Pop-Art.
Genau. Und das ist eigentlich unheimlich spannend. Das heißt, wenn halt das Wetter mal schlecht ist und man kann draußen im Sommer nichts machen, dann sitze ich im Atelier und mache Pop-Art. Und am nächsten Tag sitze ich am Gerüst und mache diese traditionelle Lüftelmalerei mit den alten Farbtechniken. Und tatsächlich wenig. Also du siehst unten bei mir die Pop-Art, da sind ja Neonfarben mit dem Spiel und sowas. Und wenn ich an der Fassade bin, ich habe ja nur 10 Farbtöne. Und die sind sehr erdig, die sind sehr dezent, pastellig. Das ist ja seit 300 Jahren im Endeffekt gleich geblieben, diese Farbtöne. Also die Farbtechniken sind neu heute, weil man hat teilweise verputzte Wände mit Vollwärmeschutz, wo man klassisch im Fresko nicht mehr draufarbeiten kann. Das geht nicht mehr. Aber ich sage, die Lüftelmalerei soll nicht deswegen verloren gehen, weil man heute einen Vollwärmeschutz an die Wand macht. Es gibt andere Möglichkeiten, nämlich man bleibt den Stil und den Farben treu, den Farbtönen. Und das macht eigentlich meine Lüftelmalerei aus, dass ich tatsächlich zu den Kunden auch sage, es ist mir egal, ihr könnt einen Vollwärmeschutz machen. Die Bilder, die ich mache, die halten kann ich 300 Jahre nicht. Das ist klar, es ist keine Freskotechnik. Aber zumindest die nächsten 50 Jahre habt ihr Ruhe. Ich habe spezielle Farben von einem sehr bekannten Hersteller. Man kennt die einfach auch bei den Kirchenmalern und so. Und das sind halt sehr hochwertig, aber nur beschränkte Farbpalette. Und das gibt mir die Chance, dass ich heute eine Lüftelmalerei mache, die, wenn daneben ein altes Haus steht, das vielleicht vor 300 Jahren bemalt ist, dass es zusammenpasst.
Okay.
Und das ist unheimlich spannend, weil ich sage, mein Credo ist, die Lüftelmalerei ist keine Epoche, sondern das prägt der Region. Und das ist unsere Region. Die Wiege der Lüftelmalerei ist von Mittenwald bis Warmergau. Das hängt mit den alten Handelsstraßen zusammen. Das hängt damit zusammen, dass der Barock und Rokoko in der Baukunst, der Kirchenkunst geboomt hat und zeitgleich eben Impulse von namhaften Kirchenkünstlern und Malern hierher gekommen ist und dann das Klassische oder Handwerker, die dazu gearbeitet haben, aus der Region aufgenommen haben und haben das an die Fassaden umgesetzt. Ganz lapidar gesagt, also man kann für die Lüftelmalerei einen eigenen Podcast machen. Ich bin da geschichtlich ganz tief drinnen und möchte aber keine Kunsthistoriker oder irgendwelche Zeitreisenden da irgendwie zu nahe kommen, aber ich sehe das ganz einfach so, dass da unheimlich viel los war bei uns in der Region. Also man weiß nachweislich, dass im Umkreis, glaube ich, von 50 Kilometern 2500 Bauprojekte, kirchliche Bauprojekte, sakrale Bauprojekte gleichzeitig passiert sind, zeitgleich, also zwischen 1730 und 1800. Und da hat es halt einfach brodelt. Man hat Handwerker braucht, man hat Künstler braucht, es sind aber auch die Reisenden durch über die Handelswege von Venedig nach Augsburg. Also ich glaube, dass da ungefähr so viel los war, wie heute an einem schönen Wochenende, wenn der Stau ist durch Wolga nach Mittenwald auf Bundesstraße. So kann man sich das vorstellen. Also da ist halt was gegangen, da war halt, waren Impulse da, Ideen. Und da ist die Lüftelmalerei entstanden. Das war, also die Fassadenkunst gibt es schon länger, aber wo man von Lüftelmalerei spricht, das ist ab 1750 herum. Also barocke Elemente, diese Stilelemente aus dem Rokoko, so Schnörkel, diese heiligen Figuren, das ist ja nicht in der Renaissance entstanden, sondern dann eben im Barock. Und da spricht man halt von Lüftelmalerei. Und man muss das jetzt nicht weitermachen und sagen, man macht jetzt die gleichen Motive wie damals. Aber was für mich unheimlich wichtig ist, und ich sage das zu den Kunden, man hat ja dann jetzt nicht das Auftragsbuch voll für die nächsten 10 Jahre, sondern es kommen immer wieder besondere Kunden, die sagen, wir legen da Wert drauf. Also ich sage, wir knüpfen da an. Ihr ergänzt diese Zeit, dass das weitergeht.
Ja.
Die Lüftelmalerei muss weitergehen.
Genau. Auch diese Tradition neu interpretiert. Beziehungsweise unbedingt. Auch den, wie du sagst, mit einem Vollwärmeschutz bin ich halt limitiert, was die Farben betrifft, beziehungsweise was auch die Haltbarkeit betrifft. Bloß das ist richtig. Ja auch, die Rahmenbedingungen ändern sich und es ist trotzdem möglich in einer gewissen Form.
Genau. Und was ich heute mache, ist die Tradition von morgen unter Umständen. Also von dem her kann ich, man muss halt, wer mag halt noch einen Heiligen drauf? Die Zeit ist rum. Man muss nicht mehr in der biblischen Sprache oder in der Bildsprache irgendwie da aus dem Alten Testament irgendwie Gleichnisse rausholen, um die Leute zu rügen, was moralisch oder ethnisch falsch ist oder keine Ahnung, welche soziale Aspekte. Wir haben so viele Probleme, die auf der Straße sind, die man durch die Bildsprache gar nicht alle umsetzen kann oder darstellen kann. Aber man kann soziale Themen bespielen, man kann familiäre Sachen, der Generationenkonflikt zum Beispiel ist für mich ein interessantes Thema, weil man selber davon betroffen ist vielleicht auch. Und weil ich sage, das sind halt Themen, die kann man auch erklären. Also man muss ja Bilder interpretieren. Lüftelmalerei ist der Vorgänger von der Street Art. Es läuft Hand in Hand. Wenn in München, Berlin oder weltweit die Street Art boomt, ist das für mich auf alle Fälle ein Grund, auch die Lüftelmalerei in ein ganz neues Licht zu rücken. Die Bühne wird gerade nicht bespielt, was die Lüftelmalerei angeht. Also wir haben keine Nachwuchskünstler. Die Kirchenmaler Meisterschule in München, die ist kurz vorm Aus, weil da kein Interesse nicht da ist. Das heißt, es ist keine Nachfrage nicht da. Und wenn keine Nachfrage da ist, dann muss man schauen, dass man Nachfrage schafft.
Hm.
Und das geht halt dadurch, dass man eine gewisse Kunst einen gewissen Hype ergibt. Und ich sehe das genauso wie in der Musik und in der Modeszene. Irgendwann ging es los. Ich weiß noch, wo ich es Abi gemacht habe. Nein, da war es schon rum, aber davor, so 10. Klasse, ist man noch mit Jeans und Janker ins Bierzelt Partenkirchen gegangen. Maximal. Also das war das Maximale an Tracht. Ich erinnere mich gerne daran, wenn man sagt, man geht ins Bierzelt Partenkirchen. Und dann 2 Jahre später zum Abi war das schon, dass man plötzlich alle in Lederhosen gegangen ist, egal wer. Und jeder, der die Möglichkeit gehabt hat, hat sich ja kurz gekauft. Und genauso ist es mit der Musik auch. Man hat wieder Mundart, man hat wieder regionale Instrumentierungen, die wieder in wären und einen Hype haben. Und ich mache das mit der Kunst eben. Ich sage, die Lüftelmalerei, das ist unheimlich traditionell, das ist identitätsstiftend. Wenn man sich vorstellt, dass unsere Dörfer weiß getüncht werden, was dann los ist, also da fühlt sich kein Kind mehr wohl, kein alter Mensch mehr wohl und kein Bürgermeister mehr, weil dann ist das ganze Flair weg.
Ja.
Wenn es aber nicht verordentlich Leute gibt, die sich dann reinhängen und sagen, pass auf, man muss es nicht neu schaffen oder irgendwas, sondern einfach neu bespielen und am Leben halten, dann sehe ich das als meine Aufgabe da. Gell? Und es macht halt irrsinnig Spaß, vor allem, weil es identitätsstiftend ist. Das heißt, wenn irgendeine Arbeit gemacht ist, kann man alte Leute und sagen, das ist was Besonderes. Das kann man aber auch Kinder, die sind unheimlich fasziniert, wollen wissen, warum man das macht, was macht man. Und das ist für mich, was unsere Dörfer halt auch ausmacht, mein Beitrag, wo ich sage, mit meinen Mitteln oder mit den Fähigkeiten, wo ich mir leicht tue einfach, also das macht mir halt Spaß, kann ich da meinen Beitrag dazu leisten, genau.
Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll und ganz wichtig. Da wir so ein bisschen bei Tradition sind und auch mal, ja, gerade beim Zurückschauen sind, ich schaue einfach mal neben mir. Also neben dem Aufnahmegerät steht der Kini. Nicht in mannshoher Pracht und Schönheit, sondern als Figur. Und wenn ich die anschaue, dann Moni, dass ich an Kini anschaue. Da gibt es da eine Geschichte dazu, wenn mich nicht alles täuscht.
Da gibt es auch eine Geschichte dazu. Und man muss aber sagen, dass die zwei Themen, also das Künstlerische und den Kini, muss man ein bisschen voneinander trennen, weil irgendwann wird es dann einfach als voll. Aber es hängt damit zusammen, dass natürlich unser Märchenkönig sehr Ästhet war und kunstaffin, was man ja an die Schlösser sieht und drum und dran. Und zum anderen, dass ich das Thema König Ludwig, also auch zu der Zeit, wo ich unterm Tisch mein Atelier noch gehabt habe bei den Eltern, auch schon den Kini gemalt habe und zeichnet habe, versucht habe zu zeichnen. Gell? Also der Kini spielt immer mit, das hängt damit zusammen mit den Eltern, Sonntagsausflug, Schloss Linderhof, Neuschwanstein. Dann waren wir mit dem Papa im Wald unterwegs, Richtung Säuerngebirge und Lakaiensteig und er hat immer erzählt, da ist der Kini früher so und so. Also auch von Kindesbeinen an habe mit der irgendwie begleitet. Aber umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich mir nicht mit den Königsschlössern und diesen Hype um, was er touristisch halt für Bayern bedeutet, sondern was war er für eine Person.
Ich
habe mich da viel gelesen und habe mich einfach damit befasst und habe versucht, mir ein eigenes Bild von ihm zu machen und habe dann einfach Parallelen entdeckt, was das Thema Natur, Umgang mit Natur, Flora, Fauna, Schöpfung und das Thema Ästhetik angeht. Und habe das Ganze immer weiter gesponnen, auch, bis man dann auf einmal, vielleicht wird man auch so Fan, dass man sich vielleicht auch ein bisschen äußerlich dazu hin entwickelt. Also das ist durchaus möglich. Ich bin aber nicht jetzt in dem Sinne Fan, dass ich alles sammle. Es sind neuralgische Sachen, die ich aufhebe, die mir irgendwie zugeflogen kommen. Aber es war der ausschlaggebende Punkt, war, dass ich als Lüftelmaler auf der ITB, auf der Tourismusbörse in Berlin, habe Einladung gekriegt vom Bayern Tourismus, dass ich da meine Lüftelmalerei präsentiere. Und im Endeffekt waren es, glaube ich, 150.000 Leute, die mich da irgendwie auch beobachten und kennen über 5 Tage. Aber es stand im Raum, zur Übergabe eines Preises oder so bräuchte man König Ludwig. Und mir war das schon lange irgendwie ein wichtiges Thema. Und wie wir nach Berlin gefahren sind, auf die Messe, kam eben dann der Anruf, Bernhard, magst du nicht den Kini machen? Und das war eigentlich für mich ein gefundenes Fressen. Ich habe ja schon ewig darauf gewartet, dass irgendeiner das sagt. Ja, und dann sage ich, ja, ich mache den schon. Ich habe auch kein Bedenken nicht, dass ich mich da hinstelle. Aber ich habe keine Gewand nicht. Genau. Und dann habe ich mal von einem König Ludwig Dubel, der bei uns auch in der Region ein bisschen was gemacht hat, dieses Gewandteil ausgeliehen. Das war also mehr Kostümierung. Und das war so erfolgreich da auf der ITB, diese Öffentlichkeitsarbeit als König Ludwig, da hat sie gesagt, weil irgendwie muss man da was draus machen. Und alles, also man muss ein bisschen Glück haben und vielleicht fleckt dann auch manchmal was zu. Und dann bin ich mit meinem Bruder von Berlin heimgefahren nach dieser erfolgreichen Woche und dann klingelt irgendwo auf Höhe, weiß ich nicht, deiner Landesgrenze da hinten irgendwo, wo du her bist, so, keine Ahnung, wo man da Höhe Halle da oder was, klingt
jetzt Telefon. Das ist noch weit weg.
Ja, aber was schon, aber für mich ist ja alles, was über dem Weißwurst Äquator ist, ist ja...
Hinterm Fahrer in der Tunnel beißt ja, sie
aus. Aus. Dann klingelt auch das Telefon, wir waren schon in der Nacht beim Heimfahren, dann ruft jemand aus Mittenwalder und sagt, Bernhard, ich habe die im Fernsehen gesehen, als König Ludwig. Richtig gut, aber das Gewand war nichts. Kommen wir mal vorbei. Und man dachte so, scheiße, was Mittenwalder und so. Und das hat man keine Ruhe mehr lassen. Dann bin ich da hingefahren und der hat dann... ein teilweise nicht ganz vollständiges Kostüm gehabt, weil der in die 70er Jahre schon mal als König Ludwig auftreten ist und hat das seitdem im Schrank hängen gehabt. Und ich habe das angezogen und das hat passt. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich den Kini machen. Und seitdem schlüpfe ich hier und da, also nicht jetzt, dass man gebucht wird, doch, das kommt schon auch mal vor, aber für gewisse Anlässe schlüpfe ich in die Rolle rein. Und mache das aber nicht als Schauspieler oder so, sondern als Darsteller. Ich versuche dann mit Leuten Kontakt aufzunehmen, zu reden. Es werden natürlich politische Fragen gestellt, wie war das damals, wie ist ja und so. Und damit man das auch nochmal schließt, warum mich das auch im Alltag so verfolgt, ich bin halt auch früh in die Berge unterwegs und laufe diese ganzen Hotspots vom Kini ab. Also Altlacher Hof, Kopf, der Herzogstand, Säuern, ein Schachen, das sind meine Kraftorte auch, wo ich sage, da spürt man den Kini. Das soll ja jetzt nicht irgendwie spirituell so rüberkommen, aber das, da kann man einfach sich hineinversetzen in das Ganze. Also ich sammle dann die Eindrücke, was die Berge geht, meine Bilder, habe den Kini irgendwo im Schlepptau, das Thema Kini und kann das alles zusammenbringen. Genau, und das ist so der König Ludwig, der dann da mitschwingt, aber nicht als Märchenkönig oder als Kitschfigur, sondern als Persönlichkeit, der unsere Region mitgeprägt hat.
Ja, also sehr ganz stark mitgeprägt hat.
Unbedingt.
Und also auch mal, also ein ganz interessanter Einblick, weil es ja oftmals so in genau diese kitschige Richtung oder
ja, da muss man halt aufpassen, das geht. Ist klar.
Bernhard, die Zeit rennt uns davon und wir haben noch so viele Themen oder ich habe noch so viele Themen auf dem Zettel. Also ich glaube, das hat Potenzial nochmal für eine weitere Folge. Ein Thema will ich gern noch mit dir ansprechen und zwar, hast du ein Herz auf Reisen geschickt? Ein Herz oder mehrere? Was hat es damit auf sich?
Genau, die Aktion heißt Ein Herz klopft um die Welt. Du hast unten bei mir im Schauraum gesehen, es dreht sich bei mir viel um Altholzkunst, um diese Quadrate, die mittlerweile eigentlich auch schon überregional, also wer es nicht kennt, weiß ich nicht, man kommt eigentlich fast gar nicht mehr drüber weg. Ich habe 2007, das ist eigentlich auch wieder eine eigene Geschichte, aber die Idee gehabt, ich war auf einem Oktoberfestbesuch im Käfer eingeladen und habe zu meinem Geschäftspartner damals gesagt, wir brauchen irgendeine Mitbringsel. Und wir haben damals, ich habe im Monat mein Atelier gehabt, mit Altholz schon gearbeitet und ich habe gesagt, wir müssen irgendwas. Also damals war es so, wir müssen irgendwas mitbringen. Wir brauchen irgendwas als Mitbringsel für diese High Society da. Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, dann habe ich angerufen im Wolga, sage ich, du reiß hinten bei uns an der Schupfen ein paar alte Bredel weg, so sonnenverbrennte, und schneid uns so Herzl aus wie Lebkuchenherzl. Das hat er gemacht. Wir haben in zwei Tagen drauf, sind wir auf die Wiesen und haben diese kleinen Herzl dabei gehabt. Und genau, das ist unheimlich gut angekommen. Und dann fährst du mit einem Suff da raus oder einem Rausch und denkst dir, das hat so Potenzial, das gibt es doch nicht. Wo hast denn du da reingestochen, in welches Websennest? Und wie ich dann wieder zurück in der Werkstatt war, habe ich diese Reste von diesen Brettern rumliegen sehen, die mein Bruder ausgesägt hat. Und weil er ja Schreiner ist und sagt, das darfst du nicht verzieren, das muss alles gut gemacht sein, hat der Hälften verleimt. Und hat aber auf die Schnelle aus Brettern so Herzhälften rausgeschnitten und hat das andere liegen lassen. Jetzt habe ich das negativ. Ist das, wo heute dieses Alpenkultquadrat entstanden ist, nämlich dieses Quadrat mit Herzausschnitt. Also wir haben eigentlich das Innenleben gehabt, das war das Mitbringsel und der Rest ist dann entstanden, dass ich gesagt habe, okay, wir brauchen was in Vinylgröße, also dieses Schallplattenformat haben wir immer schon angemacht und dann ist dieses Alpenkultquadrat entstanden, das war 2007. Genau, und dann kam noch das Motiv Hirsch und Gams dazu, mehr muss man nicht sagen, also eigentlich kennt man sie mittlerweile in der Region, also jeder Vermieter hat es irgendwo drinhängen. Und muss sagen, zum heutigen Tag, ich habe es der Zeit, man traut es gar nicht laut sagen, aber ich habe da 10.000 Stück mittlerweile fast gemacht.
10.000 Stück? Das ist krass.
Knapp 10.000 Stück. Und das ist alles mit der Hand gemacht. Das ist so eine Leidenschaft von mir. Ich bin halt gern handwerklich unterwegs. Wir fertigen das bei mir alles mit der Hand. Also ich habe meine eigene Werkstatt da und die gehen auf der ganzen Welt umeinander. Und wie meine Tochter Auf Dreadkammer ist 2014 bin ich im Kreissaal gehockt und es war alles ein bisschen mit Komplikationen da die Geburt verbunden und so und haben wir gedacht, wenn das gut geht, dann mache ich eine Aktion und lass eins von den Bildern, das nehme ich mal raus, da gibt es eine spezielle Farbkombination und lass das reisen und mal schauen, was das mitbringt. Und das ist jetzt so, meine Tochter wird den Podcast nicht hören, die ist ein bisschen zu jung, aber ich habe gesagt, wenn die mal groß ist, dann kriegt die von mir diese Aktion mit den ganzen Eindrücken. Das war der Hintergrund und dann habe ich die Aktion ein Herz geklopft um die Welt ins Leben gerufen und habe mir gedacht, ich schicke eins von meinen Bildern rum, wobei die Reisen nicht akquiriere oder so, sondern die Leute kommen auf mich zu und sagen, wir fahren da und dahin, wir würden es gerne mitnehmen. Habe jetzt da mittlerweile um die 70 Reisen, die ich dokumentiert habe und im Endeffekt die das mitnehmen, sind, nenne ich dann Herzpaten. Die bringen mir Bilder mit Selfies, nette Geschichten. Und daraus habe ich vor, einmal irgendwie ein nettes Buch zu machen vielleicht oder einfach diese Anekdoten und die Geschichten um diese Aktionen Herzklopft um die Welt zu veröffentlichen halt einfach. Oder irgendwie der, wo Interesse hat oder auch die, die selber da schon waren, dass man denen noch mal was mitgibt. Also ich weiß es noch nicht. Aber diese Aktion, das ist mir so eine Herzensangelegenheit. Man muss einfach halt immer in Verbindung, wenn man was schafft. Also bei mir steht im Vordergrund, dass man was bewegt, dass man was Ding und der das Wirtschaftliche, das kommt immer beim Künstler relativ spät dann.
Hast du eine Warteliste für dieses Herz?
Vor Corona ja, mit Corona ist es eingeschlafen, aber es sind tatsächlich 5 gleiche, tatsächlich fast das gleiche Holz, also die sind nicht verkennbar, weil vor Corona wir Reisen gehabt haben, wo jemand vielleicht 3 Monate im Ausland war und zeitgleich ruft aber jemand an und sagt, pass auf, ich mache einen Städtetrip und würde es gerne mitnehmen. Dann habe ich gesagt, das geht jetzt nicht, dass der eine warten muss. Und das ist auch so, die kommen auch wieder zurück. Also die werden nicht von Land zu Land und irgendwo übergeben. Das war ursprünglich das Ziel, dass man, aber das kann ich technisch nicht, da habe ich den, bin ich nicht affin, dass ich sage, okay, wenn jemand jetzt nach Australien fliegt und gibt es in Sydney jemanden am Flughafen und der nimmt es woanders hier mit und ich kann das dokumentieren, das verliert sich. Das war der ursprüngliche Gedanke. Aber
also, ich bin jetzt so frei. Wenn jemand das Herz auf Reise mitnehmen möchte, kann er sich bei Bernhard melden. Schaut es bei Instagram zum Bernhard oder bei Facebook. Da könnt ihr ihn per Direct Message kontaktieren. Und vielleicht gibt es auch irgendeinen, keine Ahnung, Programmierer oder App-Entwickler oder was auch immer,
oh ja, das
der für diese Übergaben an neuralgischen Punkten eine Idee hat, der kann und soll sich natürlich auch beim Bernhard melden. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was da für Feedback kommt.
Ja, das bin ich auch. Wie gesagt, man sucht immer Leute, die einen mit diesen Projekten auch unterstützen können oder Know-how haben. Also das ist, da schlummert so viel, ich habe so viele Ideen noch. Und man muss einfach dann schauen, man bringt was in Bewegung und dann im Endeffekt hat das so viel Potenzial, also um gesellschaftlich was zu bewegen. Dass man das gar nicht weiß, wie man das umsetzen kann. Es schlaft dann oft vieles ein und da wird es andere auch so gehen, die sagen, wir lassen das liegen. Aber es ist schade, wenn solche super schöne Thema, wo Leute sich connecten, wo Leute zusammenfinden, wenn das einschlafen wird. Genau, also wenn da draußen irgendwelche coolen Leute sind, die Interesse haben, da sich anzudocken, da bin ich natürlich gern bereit. David, prost einmal erst.
Gell? Du, wir haben noch gar nicht angestoßen, gell? Gesundheit. Über eine Stunde ratschen wir schon.
Ja, das ist der Mund trocken, gell?
Ah, ja. Ja, Bernhard, bevor ich dich jetzt entlasse, habe ich noch eine Aufgabe für dich. Und zwar stell dir vor, das Garmische Tagblatt und da gibt es eine Titelüberschrift, eine Schlagzeile. Und was würdest du da draufschreiben?
Puh. Oh ja, also es sind jetzt 39 Jahre Kunst, also ich werde da drüber schreiben, tu, was du nicht lassen kannst. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, glaube ich. Aber im Positiven. Also ja. Zu den Kindern sagt man ja, tu, was du nicht lassen kannst, aber ich kann eh nicht raus aus meiner, ich kann nicht raus aus meiner Haut. Ich habe eh immer gemacht, was ich nicht lassen konnte. Und das ist die Überschrift. Tu, was du nicht lassen kannst.
Das passt sehr gut. Bernhard, ich sage vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch, für die Zeit und auch die Offenheit, die du mich und uns jetzt mitgenommen hast in deine Geschichte. Und ich glaube, das zu wissen, was dich, was du in deiner Kindheit, in deiner Jugend erlebt hast, was dich geprägt hat, ist ganz wichtig, um zu verstehen, was du jetzt tust. Wir haben nicht alle Themen irgendwie besprechen können. Bilder sagen auch ganz viel. Du hast einen fetten Instagram-Account, du bist auf Facebook aktiv, du hast eine ganz tolle Website. Ich verlinke das alles in den Shownotes und dann auch in den Posts. Also von daher können sich alle, die zuhören, Hörern, die es bisher geschafft haben, dann ein Bild davon machen.
Und Leute, macht die Augen auf bei uns mit den Lüftelmalereien. Das ist ganz wichtig. Geht's mit offenen Augen durch die Dörfer durch. Das ist es einfach wert. Wir haben die schönste und die größte Galerie der Welt und die ist in Bezug auf unsere Heimat. Und genau, das gilt's zu wahren. Das sind ist ein altes Kulturgut, ein altes Erbe. Und da kann ich nur plädieren, da genießt diese wunderschönen Bilder.
Vielen Dank.
David, danke dir für deinen Besuch und für den sauguten Ratsch im Hangard.
Mei, war das ein netter Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen Einblick bekommen in das wirklich bewegte und dann doch sehr zielstrebige Leben vom Bernhard, der die Kunst schon von Kindesbeinen an ja, mitgenommen hat, mitgetragen hat und es lebt und seine Leidenschaft darin entwickelt und diesen Spagat schafft zwischen der Tradition, sie zu bewahren, neu zu interpretieren und auch in völlig neuen Feldern sich zu bewegen. Wenn ihr künstlerische Ader habt, wenn ihr euch betätigen wollt, dann macht es und wie der Bernhard sagt, tu, was du nicht lassen kannst. Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.